Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind, so früh am Morgen, wie gesagt. Das schöne Wetter draußen würde zu anderem verlocken. Nun, wie gut man die eigene Gegenwart versteht, und ich glaube, um das soll es uns hier ja auch gehen, wie gut man die eigene Gegenwart versteht, hängt unter anderem davon ab, in welche Theoriespiegel man blickt. Die Frage, welche dieser Spiegel gleichsam diagnosetauglich sind, stellt sich verschärft in der Zeit des sogenannten weltweiten Karikaturenstreits, in der Ideologen in der islamischen Welt die antisemitische Holocaustkeule schwingen und im Westen nicht wenige Politiker, Leserbriefschreiber und Medienschaffende sich als gleichsam natürliche Huntingtonianer outen. Um ihrem stillen, aber landläufigen Rassismus nicht nur ein kulturelles Mäntelchen überzuhängen, sondern auch die Würde der Wissenschaftlichkeit. Man spricht dann von Professor Huntington. Die Rede vom Clash of Civilization ist zum Beispiel also eine Theorie über unsere Welt, ein Erklärungsmuster, das die Gegenwart zu verstehen verspricht und entsprechend verbreitet ist. Auf der Sachbuchliste in der Schweiz ist das Buch immer noch auf Platz 3. Solche Theorien können offensichtlich besser oder schlechter sein, sie können auch ganz schlecht sein, selbst wenn sie eine Reihe von scheinbaren Evidenzen zu mobilisieren vermögen, wie dies bei Huntington zweifellos der Fall ist. Schlecht und in diesem Fall rassistisch, wie dies eben auch eine UN-Kommission gerügt hat, ist die Clash-Theorie unter anderem deshalb, weil sie auf der fixen Kopplung von geografischen Regionen, Weltreligionen und Zivilisationen beruht, die an sich zwar alle gleichwertig seien, notwendigerweise aber gleichsam intrinsisch miteinander in Konflikt geraten müssen. Das ist eine schlechte Theorie für eine globalisierte Welt, es ist genauer gesagt eine Handlungsanleitung für den Weltbürgerkrieg. Nun, es geht nicht darum, natürlich die gegenwärtigen Konflikte zwischen verschiedenen Weltregionen, die auch Konflikte zwischen verschiedenen religiösen Bekenntnissen oder verschiedenen politischen Werthaltungen sein können, allerdings eben ohne automatische Kopplung zwischen diesen Ebenen, um diese Konflikte einfach zu leugnen. Es geht vielmehr darum, so meine ich, eine Theorie zu haben, die uns erlaubt, die Widersprüchlichkeiten von Konflikten einerseits und der gemeinsamen Existenz in einer globalisierten Welt, globalisierten Gesellschaften andererseits denken zu können. Eine Theorie auch, die gleichzeitig eine kritische Theorie unserer eigenen Gesellschaft sein kann. Dass Michel Foucault, auf dessen Aktualität ich hier hinweisen will in meinem Referat, dass Michel Foucault insgesamt eine solche Theorie als Ganzes liefert, möchte ich nicht behaupten. Aber seine Konzepte der Macht und der Gouvernementalität, der Regierungsart, bietet, so möchte ich Ihnen zeigen, immerhin Bruchstücke eines Spiegels, in welchem sich die gegenwärtige Lage reflektieren lässt. Doch bevor ich das tue, möchte ich, weil es bei Foucault auch um Infektionskrankheiten geht, zuerst kurz auf die Infektion als, wie soll ich sagen, Metapher oder Denkmodell zu sprechen kommen, wie es heute verbreitet ist. Auch das, was man die gegenwärtige Lage nennt, ist aus westlicher Perspektive in ihrer US-Ausformulierung bekanntlich von der drohenden Gefahr eines islamischen Terrorismus geprägt, der in naher Zukunft nun eben mit großer Wahrscheinlichkeit, so wird uns gesagt, zu biologischen Waffen greifen werde. Daher hatte Präsident Bush am 7. Februar dieses Jahres das Gesetz BioShield unterzeichnet, das die amerikanische Pharmaindustrie und die Biowaffenforschung mit erneuten weiteren 5,6 Milliarden Dollar ausstattet, um die Abwehr gegen Bioterrorismus auszubauen. Gemäß dem War on Terror-Mantra von Bush: "We know that the terrorists seek an even deadlier technology, and if they acquire chemical, biological or nuclear weapons, we have no doubt they will use them to cause even greater harm." Das ist das Mantra. Ich habe an anderer Stelle zu zeigen versucht, dass das Bioterror-Narrativ den weltweiten Diskurs über Terror strukturiert. Das also mit anderen Worten in einer oft nur impliziten, dennoch aber sehr wirkungsvollen Weise von Terroristen metaphorisch das in einer oft sehr wirkungsvollen Weise, tut mir leid, Terroristen metaphorisch mit Parasiten und Terror mit der Infektion des verletzlichen Körpers einer Stadt oder einer Nation gleichgesetzt werden. Das also mit anderen Worten Terror insgesamt nach der strukturellen Logik von Bioterror begriffen wird. Diese Verbindung taucht zum Beispiel und an prominenter Stelle, ich habe das in dem Buch schon zitiert, ich wiederhole es hier einfach noch einmal, weil es so emblematisch ist, diese Verbindung von Terror und Bioterror taucht in der National Security Strategy of the United States of America vom September 2002 auf, wo die Bedrohung der Sicherheit der USA nach dem Muster der Mikrobeninvasion explizit vorgestellt wird. So heißt es hier, die Anstrengungen zum Schutz der Heimat, des Homeland, werde aus der Not der Bedrohung eine Tugend machen. Genauer, ich zitiere, Notfallmanagementsysteme werden besser darauf eingerichtet sein, nicht nur mit Terrorismus, sondern überhaupt allen möglichen Gefahren zu begegnen. Unser Gesundheitssystem wird gestärkt werden, um nicht nur mit Bioterror umzugehen, sondern mit allen Infektionskrankheiten und anderen Gefährdungen mit potenziell vielen Opfern. Unsere Grenzpolizei wird nicht nur Terroristen stoppen, sondern die Effizienz des rechtmäßigen Grenzverkehrs verbessern. Zitat Ende. Sie sehen, in diesen Zeilen fallen Wirtschafts- und Bevölkerungs-, Migrationspolitik mit Epidemiologie und Seuchenkontrolle in eins zusammen. Terrorismus, Infektionskrankheiten, Bioterror und die Kontrolle der Grenzen gegen illegitimen Traffic, also mit anderen Worten die Klandestine gegen die klandestine Immigration über die mexikanische Grenze, kollabieren in einem einzigen kleinen Abschnitt zu einer Opportunity verschärfter Infektionskontrolle an den Grenzen des Körpers der Nation. In analoger Weise wird der Abwehrkampf gegen Terrorismus zuweilen explizit als Kampf gegen eine virale Infektion gedeutet. So hat Tony Blair in seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress im Juli 2003 den Zusammenhang von Armut, diktatorischen Regimes und fundamentalistischem Islam, das sind immer Zitate, als jenes Milieu gedeutet, in dem, jetzt Zitat, ein neues und tödliches Virus entsteht. The virus is terrorism. Dieses Denkmuster, islamischen Terrorismus als Virus zu konzipieren, wurde im vergangenen Sommer 2005 durch Paul Starrs und Mona Jakubian, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, vom mehr oder weniger halbstaatlichen US Institute for Peace in Washington sehr explizit ausgearbeitet. Ein Modell, um nach dem Vorbild der epidemiologischen Seuchenkontrolle ein Handlungsmuster für die Terrorbekämpfung zu bekommen. Die Vorteile eines solchen epidemiologisch-virologischen Modells legen den Autoren zufolge auf der Hand. Ich zitiere. First, it would encourage us to ask the right questions. What is the nature of the infectious agent? In this case, the ideology. Which transmission vectors, for example, mosques, madrasas, prisons, the internet, satellite, TV, spread the ideology most effectively. Nun, Metaphern sind schlüpfrige Erkenntnisinstrumente, vor allem wenn es um Politik geht. Denn sobald man die virale Metaphorik so ernst nimmt, dass sie die Logik der realen Abwehr- und Gegenstrategien weltweit zu diktieren beginnt, wird es gefährlich. Die Autoren sprechen davon, in den kulturellen Milieus, in den arabischen Ländern, in denen Terrorismus entsteht, eine aggressive Strategie der kulturellen Beeinflussung einzuleiten. Diese müsse primär darin bestehen, Zitat, cleansing the most hate-filled vectors. Nun, Vektoren sind in der Sprache der Epidemiologie die Überträger bzw. die Übertragungsmedien der Krankheit, im Fall von Malaria die Anopheles-Mücke, im Fall der Pest die Ratten, in anderen Fällen, wie zum Beispiel bei AIDS, Blutkontakt zwischen infizierten Menschen und damit letztlich die Infizierten selbst. Wenn man nun diese Vektoren reinigen will, meint das entweder ihre Bekämpfung bis virtuell zur Ausrottung oder, wo das nicht möglich ist, ihr rigoroses Containment mit Quarantänemaßnahmen und Ähnlichem. Cleansing the most hate-filled vectors ist daher eine Formulierung, die gerade als metaphorische direkt an die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts erinnert. Die Konsequenzen sind entsprechend. Stars und Yacoubian konzipieren den Krieg gegen den Terror als Seuchenbekämpfung gegen den Islamismus. Sie stellen sich vor, dass es heute in den sogenannten High-Risk Countries and Communities of the Muslim World möglich sei, dass die notwendigen epidemiologischen bzw. ideologischen Interventionen im Zentrum dieser Gesellschaft selbst erfolgen, nämlich in such critical areas as religious and educational institutions, community centers and mass media outlets. Dort sollen die Maßnahmen der Seuchenprävention möglicherweise die Entstehung, auf jeden Fall aber die Ausbreitung des tödlichen Virus schon im Ansatz zu verhindern suchen. Mit anderen Worten, das Konzept dieses kriegerischen US-Kulturimperialismus ist bei weitem nicht so komplex, wie die epidemiologisch inspirierte Sprache von Stars and Yacoubian suggeriert. Und es ist auch nicht friedfertig. Diese epidemiologische Abwehrstrategie würde de facto große Geheimdienstoperationen, eine Art kultureller Covered Actions mit dem Ziel einer massiven Beeinflussung fremder Gesellschaften erfordern. Der Vorschlag von Stars and Yacoubian zeigt eindrücklich, wie schnell Metaphern von harmlosen Sprachbildern zu tödlichen Waffen werden können. Ein amerikanischer Versuch, nicht nur im Irak Demokratie zu installieren, sondern in all jenen islamischen Ländern zu intervenieren, wo Terrorismus wächst, wie auch George W. Bush sagte, das wäre tatsächlich das Programm für eine Global Counterterrorism Campaign oder schlicht für einen Global War. Dass dieser Krieg, wie wir ja alle vermuten können, Grund haben zu vermuten, dass dieser Krieg sich in Wahrheit gar nicht um Terrorismus dreht, sondern um die letzten Ölreserven, wie kein Geringerer als Richard Clarke in seinem Roman Scorpion's Gate sehr eindrücklich und völlig explizit zeigt, das will ich hier nicht weiter diskutieren. Vielmehr möchte ich nun zu zeigen versuchen, dass es interessant sein könnte, Foucaults Theorie der Macht bzw. der Gouvernementalität in diesem Kontext, den ich kurz angedeutet habe, neu und, wie ich gleich warnen möchte, normativ zu lesen. Denn Foucaults Theorie der Macht war schon immer auch eine Theorie des Umgangs von Gesellschaften mit Infektionskrankheiten. Genauer noch, es sind drei klassische Infektionskrankheiten, die Foucault als Modelle benutzte, um das Funktionieren von Macht zu beschreiben: Lepra, Pest und Pocken. Sein erstes großes Buch Wahnsinn und Gesellschaft, 1961 publiziert, beginnt mit der Lepra. Am Ende des Mittelalters, so der erste Satz des Buches, verschwindet die Lepra aus dem Abendland. Sie verschwindet nicht vollständig, aber die vielen Leprosorien leeren sich, ihre Güter werden den Armen vermacht. Doch die Strukturen des Ausschlusses, so Foucaults These, bleibt bestehen. Zitat: Oft kann man an denselben Orten zwei oder drei Jahrhunderte später die gleichen Formeln des Ausschlusses in verblüffender Ähnlichkeit wiederfinden. Arme, Landstreicher, Sträflinge und verwirrte Köpfe spielen die Rolle, die einst der Leprakranke innehatte. Foucaults These von der großen Einsperrung der devianten Unterschichten und vor allem der Wahnsinnigen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ist nach dem Lepra-Modell geformt. Denn die Leprosorien sind, so Foucault, das erste frühneuzeitliche Modell für den Umgang mit der Macht. Also schon mittelalterlich und dann noch frühneuzeitliche Modell für den Umgang der Macht mit der Devianz. Die Macht begegnet der Devianz, also der Seuche ebenso wie dem Wahnsinn, durch den Ausschluss aus der Stadt oder in analoger Weise durch den recht wahllosen Einschluss von wahnsinnigen, arbeitsscheuen Libertins und Kriminellen hinter den Mauern der Asyle. Ich will hier nicht diskutieren, ob sich Foucaults These von der großen Einsperrung in der Mitte des 17. Jahrhunderts halten lässt. Es geht mir um das Denkmodell. Im Lepra-Modell der Macht funktioniert diese dadurch, dass sie das, was sie bedroht, ohne viel Kontrolle und Sorgfalt wegsperrt, es ein- oder ausschließt. Ein ganz anderes Modell ist das Pestmodell der Macht. Wenn es wahr ist, schreibt Foucault 1975 in Überwachen und Strafen im Rückblick auf seine Arbeit über den Wahnsinn, wenn es wahr ist, dass die Ausschließungsrituale, mit denen man auf die Lepra antwortete, bis zu einem gewissen Grad das Modell für die große Einsperrung des 17. Jahrhunderts abgegeben haben, so hat die Pest das Modell der Disziplinierung geschaffen. Die Pestreglemente, die er zitiert, entwerfen ein System lückenloser Kontrolle aller Grenzen und Übergänge in der Stadt und fordern die strenge Einsperrung der Bürger in ihre Häuser. Zitat: Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Jeder ist an seinen Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben, Ansteckung oder Bestrafung. Das also ist das Pestmodell, zitiere weiter. Dieser geschlossene, parzellierte und lückenlos überwachte Raum, innerhalb dessen jedes Individuum ständig erfasst, geprüft und unter die Lebenden, die Kranken und die Toten aufgeteilt wird, dies ist das kompakte Modell einer Disziplinierungsanlage. Die Behörden des 17. Jahrhunderts träumten, so Foucault, den politischen Traum der Disziplin, das heißt die Vision einer, Zitat, in die Tiefe gehenden Organisation der Überwachung und der Kontrolle, der Intensivierung und Verzweigung der Macht. Foucault spricht nicht von Städten, in denen wirklich die Pest ausgebrochen ist, sondern von der Utopie der vollkommen regierten Stadtgesellschaft, für die die Pest jedenfalls die zu erwartende, die Probe auf die ideale Ausübung der Disziplinarmacht ist. Der große Gegensatz, der hier wirkt, ist jener von Infektion und Ordnung. Und der behördliche Traum vom Pestzustand reflektiert daher auch die durch die Infektion, das Gewimmel und die Unordnung gefährdeten Grenzen der Macht. Ich zitiere: Hinter den Disziplinarmaßnahmen steckt die Angst vor der Ansteckung, vor der Pest, vor den Aufständen, vor den Verbrechen, vor der Landstreicherei, vor den Desertationen, vor den Leuten, die ungeordnet auftauchen und verschwinden, leben und sterben. Zitat Ende. Nun, es ist Ihnen bekannt, dass das berühmte Panoptikon laut Foucault die idealtypische Maschine darstellt, die dieses Prinzip der Macht von der Stadt auf jede beliebige Stufe der Gesellschaft zu übertragen erlaubt. Das muss ich hier nicht diskutieren, sondern kann jetzt endlich jenes Element ins Spiel bringen, das in meinem Titel auftaucht. Der Liberalismus und damit auch die Pocken. Das mit Blick auf die Pocken entwickelte neue Modell der Macht taucht in Foucaults 1978-79 gehaltenen Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalität auf. Und es signalisiert eine gewichtige Veränderung seines Denkens. Im Wesentlichen ging es ihm damals darum, vom Pestmodell der Macht insofern wegzukommen, als er zunehmend erkannte, dass Macht und staatliche Herrschaft in modernen Gesellschaften sich nicht einfach nach dem universalisierten Muster des Panoptikums vorstellen ließen. Gerade so, als wären moderne Gesellschaften vollständig überwachte und kontrollierte Peststädte. Er sagt schlicht in der Vorlesung: Ich habe mich getäuscht. In seiner Analyse moderner Regierungsrationalität, liberaler Regierungsrationalität, erscheint nun die primär ökonomische Freiheit der Individuen in neuer Weise als etwas Irreduzibles, Zitat, etwas absolut Grundlegendes. Die moderne Gouvernementalität sei eine Form des Regierens, Zitat, die nur durch die Freiheit und auf die Freiheit eines jeden Einzelnen sich stützend sich vollziehen kann, Zitat Ende. Von dieser Freiheit her ist die Macht grundsätzlich zu begrenzen. Die Freiheit des Individuums sei zwar nicht an sich gegeben, sondern ein Produkt, ja ein Kalkül der liberalen Macht. Aber sie ist dennoch unhintergehbar und eine Schranke für die Macht. Um nun diesen historischen Wandel, aber auch den Wandel in seinem eigenen Denken, klarzumachen, erinnerte Foucault seine Zuhörerinnen und Zuhörer zuerst an das Lepra- und an das Pestmodell der Macht, um dann zu sagen: Das Problem stellt sich hier, also jetzt 18. Jahrhundert, spätes 18. Jahrhundert, das Problem stellt sich hier ganz anders, nicht so sehr dahingehend, eine Disziplin durchzusetzen, obgleich die Disziplin zu Hilfe gerufen wird. Das grundlegende Problem ist vielmehr zu wissen, wie viele Leute von Pocken befallen sind, in welchem Alter, mit welchen Folgen, welcher Sterblichkeit, welchen Schädigungen und Nachwirkungen, welches Risiko man eingeht, wenn man sich impfen lässt, wie hoch für ein Individuum die Wahrscheinlichkeit ist, zu sterben oder trotz Impfung an Pocken zu erkranken, welches die statistischen Auswirkungen bei der Bevölkerung im Allgemeinen sind. Kurz, ganz und gar ein Problem, das nicht mehr dasjenige des Ausschlusses wie bei der Lepra ist, das nicht mehr dasjenige der Quarantäne ist wie bei der Pest sondern vielmehr das Problem der Epidemien und der medizinischen Feldzüge, mit denen man epidemische oder endemische Phänomene einzudämmen versucht. Zitat Ende. Das ist ein ganzer Satz gewesen. Im Gegensatz zur disziplinierenden Form der Abwehr der Pest regierten laut Foucault die Behörden des späten 18. Jahrhunderts auf die Pocken primär statistisch beobachtend, indem sie das faktische Vorkommen von Krankheitsfällen maßen und empirisch, indem sie mit der Impfung die Bevölkerung vor Ansteckung zu schützen versuchten. Ein auf diesen Problemwahrnehmungen und Handlungsmodellen basierendes Risikomanagement darf nun aber, und das ist der springende Punkt, im Rahmen der liberalen Gouvernementalität, wie Foucault sie konzipiert, nicht so weit gehen, dass es in die Disziplinierung der Körper umkippt. Weil dies die systemnotwendige Freiheit der Individuen untergraben würde. Daher hätte, so Foucault Zitat, zu viel regieren bedeutet, gar nicht mehr zu regieren. Ein zu starker Staat zerstört seine eigenen Ziele, er muss die relative Undurchdringlichkeit der Gesellschaft respektieren, und zwar auch um den Preis eines gewissen Infektionsrisikos. Auch hier ist zu betonen, das ist natürlich ein Denkmodell, nicht die Beschreibung von historischer Realität. Die staatlichen epidemiologischen Abwehrmaßnahmen haben besonders im 20. Jahrhundert zuweilen durchaus auch panoptische Züge angenommen. Und zumindest im Umgang mit Infektionskrankheiten kann man zweifellos feststellen, dass die Macht in der Moderne immer wieder zwischen dem Pest- und dem Pockenmodell geschwankt hat. Genau das aber ist der springende Punkt. Es gibt in der Moderne eben die Möglichkeit dieses Schwankens, die, wenn Sie mir die Nebenbemerkung erlauben, die ganze sogenannte Gouvernementalitätstheorie und Debatte läuft ziemlich in die Irre, jedenfalls, ich würde sagen, ganz an Foucault vorbei, wenn sie den Aspekt der Sicherheit ins Zentrum stellt und in der Freiheit der Individuen im liberalen Staat nur ein listiges Strategem der Macht zu erkennen vermag, das unter dem Titel einer Technologie der Selbst die Macht in die Individuen selbst hineinverlagert. Mit Foucaults Konzeption der liberalen Gouvernementalität hat das nichts zu tun, nicht das Geringste, möchte ich sogar unterstreichen. Foucault zeigt vielmehr, wie die Wahrheitsfunktion des Marktes der Hebel war, um den Polizei- und Sicherheitsstaat des 18. Jahrhunderts aufzubrechen und dem, Zitat Foucault, liberalen Rechtsstaat Platz zu schaffen. Foucault zeigt zwar ausführlich, dass die Freiheit im liberalen Staat nicht die Abwesenheit des Staates oder von Einschränkungen bedeute, sondern durch die liberale Gouvernementalität hergestellt und gesichert werden muss. Aber sie ist dennoch irreduzibel und es ist nicht zu erkennen, was Foucault in seinem Vorlesungstext, zweite Gebände, gegen sie einzuwenden hätte. Dort, wo sie im 20. Jahrhundert verschwindet, diese Freiheit des Individuums, die liberale Gouvernementalität, ergreift eine totalitäre Gouvernementalität die Macht, von der Foucault in einer luziden Analyse sagt, dabei gehe es nicht um einen Exzess an Staatlichkeit, sondern um die Verdrängung des Staates zugunsten einer allmächtigen Partei. Liberalismus bzw. das deutsche Modell der Ära Brandt-Schmidt, das, Zitat, zu unserer Gegenwart gehört, das ihr unter seinem wirklichen Zuschnitt eine Struktur und ein Profil gibt und auf das Foucault sich unmittelbar bezieht, ist im Kern etwas anderes als jeder Faschismus, in dessen Nähe damals bekanntlich die Regierung der BRD gerückt wurde. Ja, deutlicher noch, Foucault distanziert sich mit Entschiedenheit von jener, Zitat, Staatsphobie, die nach der Logik der allgemeinen Disqualifikation durch das Schlimmste jede auch minimale staatliche Handlung unter Faschismusverdacht stellt. Der Wohlfahrtsstaat hat, wie Foucault seinen Zuhörern nahelegt, Zitat, weder dieselbe Form noch, wie mir scheint, denselben Ursprung wie der totalitäre Staat, der Nazistaat, der faschistische oder stalinistische Staat. Im Jahr 1979, kurz nach dem deutschen Herbst und der Affäre Croissant, war das für einen Leittheoretiker der Linken keine banale Äußerung. Mit anderen Worten, wir erkennen hier, wie weit ihn die Analyse der liberalen Gouvernementalität unter der Anleitung des Pockenmodells von der Theorie der Disziplinargesellschaft und dem Pestmodell der Macht weggeführt hat. Foucault schreibt, Im Gegenteil haben wir in diesem Horizont das Bild, die Idee oder das politische Thema einer Gesellschaft, in der es eine Optimierung der Systeme der Unterschiede gäbe, in der man Schwankungsprozessen freien Raum zugestehen würde, in der es eine Toleranz gäbe, die man den Individuen und den Praktiken von Minderheiten zugesteht, in der es keine Einflussnahme auf die Spieler des Spiels, sondern auf die Spielregeln geben würde und in der es schließlich eine Intervention gäbe, die die Individuen nicht innerlich unterwerfen würde, sondern sich auf die Umwelt bezöge. Zitat Ende. Ich sehe nicht, wie man diese Zeile nicht normativ und als politisches Bekenntnis Foucaults lesen könnte. Es ist ein Bekenntnis eines alten Anarchisten zu einer Gouvernementalität, die unter dem Titel Liberalismus idealiter die staatliche Intervention in das Leben der Individuen auf das Niveau der allgemeinen Spielregeln zurückfährt und maximale Diversität erlaubt. Das bedeutet noch lange nicht, dass Foucault zum Apostel des Neoliberalismus tout court geworden wäre. Dazu blieb seine Distanz gegen jede Macht zu groß, wie seine späteren Arbeiten zur Sorge um sich zeigen. Und dazu sah er die Ökonomisierung der Gesellschaft im Liberalismus wahrscheinlich zu kritisch, auch wenn er sich vielleicht bezeichnenderweise dazu in den Vorlesungen kaum kritisch äußerte. Doch wie auch immer, das Pockenmodell der Macht, beziehungsweise das, was sich nur auf Englisch so hübsch Smallpox Liberalism taufen lässt, bedeutet, dass die liberale Form des Regierens eine Art von Risikomanagement sein muss, aber eben nicht mehr. Denn ein zu starker Staat zerstört in der Moderne seine eigenen Ziele und wird totalitär. Der liberale Staat muss die Freiheit der Individuen respektieren, wie ich sagte, auch um den Preis eines gewissen Infektionsrisikos. Das Pockenmodell basiert darauf, dass die Macht den Traum aufgibt, das Pathogene, die Eindringlinge, die Krankheitskeime vollständig auszumerzen. Es zeigt, dass moderne Gesellschaften mit Infektionskrankheiten leben können, ohne gleich die im Kern rassistische Alternative wir oder sie aufstellen zu müssen. Die heutige Politik scheint, wie gesagt, allerdings deutlich zu schwanken, ob sie beim liberalen Pockenmodell bleiben oder zum Pestmodell der vollständigen Kontrolle und Disziplinierung zurückkehren möchte. Dabei würde das Pockenmodell uns lehren, jetzt eben auf der metaphorischen Ebene, dass wir durchaus mit Terrorismus leben können, als eine Form politischer Kriminalität, die zwar mit aller Härte des Gesetzes zu bekämpfen ist, allerdings mit polizeilichen Mitteln und als ein taktisches Problem postmoderner Gesellschaften. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Wie gefährlich es ist, Terrorismus mit dem Islam zu identifizieren, ist bekannt. Was nichts daran ändert, dass dies im Sinne des popularisierten Huntingtonianismus immer wieder geschieht. Foucault seinerseits hat 1979 viel Ärger gekriegt, als er die islamische Revolution im Iran eine Zeit lang mit Sympathie beobachtete, ohne dann allerdings mit seiner Kritik am Regime von Ayatollah Khomeini zu sparen. Jedenfalls, dass er in dieser Auseinandersetzung seine eigene Analyse des Liberalismus, wie er sie in jener Zeit im Collège de France vortrug, als eine normative Orientierung verstand, kann man vielleicht auch aus einer Bemerkung ablesen, die er damals im Nouvel Observateur gegenüber einer Kritikerin machte. Zitat: Das Problem des Islam als einer politischen Kraft ist für unsere Zeit und die kommenden Jahre von zentraler Bedeutung. Wer sich einigermaßen intelligent mit dieser Frage auseinandersetzen will, sollte unter keinen Umständen damit beginnen, Hass ins Spiel zu bringen. Ich danke Ihnen.